Herzlich willkommen zu Reingehört, dem Podcast der Reinraum- und Prozesstechnik. Diesmal nicht wie gewohnt aus unserem Studio, sondern live von den Lounges 2024 in Karlsruhe. Mein Name ist Susanne Weckauf und ich freue mich, mit den wichtigsten Köpfen der Branche über die neuesten Trends und Themen zu sprechen. Dankeschön. Herzlich willkommen, Christoph Mützel von der Friedrich Seiler GmbH. Freut mich, dass du da bist.
Danke für die Einladung, freut mich auch.
Sehr gerne. Christoph, du bist Geschäftsführer.
So ist es.
Was macht ihr? Euer Name verrät nämlich nicht so viel.
Richtig. Ja, wir sind ein mittelständisches Metallverarbeitungsunternehmen. Unsere Kundengruppen ist im Prinzip die Lebensmittelindustrie, die pharmazeutische Industrie und technische Reinraumnutzer. Das heißt, bei uns geht es immer um Sauberkeit, um Reinheit. Da sind wir natürlich mit dem Edelstahl gut aufgestellt vom Grundmaterial und beschäftigen uns eben ganz viel damit, wie muss das verarbeitet sein, wie muss das gestaltet sein, dass in diesen, sagen wir mal, sensiblen Bereichen, ja, es geht um Lebensmittelsicherheit, geht um pharmazeutische Produkte, geht um technische Sauberkeit, dass es da gut funktioniert, das ist der Kern unserer Tätigkeit.
Was genau stellt ihr da her?
Im Endeffekt, wir haben Produkte, die sowohl im Reinraum eingesetzt werden, das heißt Reinraummobiliar, Reinraumeinrichtungen, das können Tische, Schränke, Regale, Fahrwägen sein. Und wir beschäftigen uns auch stark damit, wie kommt denn der Mitarbeiter überhaupt in den Reinraum, das heißt das Umkleiden, das Einkleiden in die spezielle Kleidung ist ein ganz großes Thema. Und oft ist es ja so, der Mensch ist im Reinraum die größte Kontaminationsgefahr, muss man klar sagen. Das heißt, das Einkleiden muss unterstützt werden, muss gut funktionieren, damit ich wirklich die Reinraumbedingungen habe, die ich benötige.
Ja. Das heißt, de facto gesagt, Personalschleusen.
Personalschleusen ist ein ganz zentrales Thema unserer Tätigkeit, wo wir eigentlich, sag mal, das Know-how sowohl vom Prozess beim Kunden als auch das Know-how in der Materialverarbeitung zusammenführen und versuchen, eine richtig gute Personalschleuse zu bauen.
Braucht man die noch aus anderen Gründen oder ist es wirklich hauptsächlich nur die Kontamination?
Das ist sicherlich mit ein Hauptthema, aber also in die Personalschleuse spielen ganz, ganz viele Faktoren rein. Klar, du willst die Person einkleiden, das heißt, du musst die Bekleidung vorrätig haben, du musst die getragene Bekleidung wieder entsorgen. Es finden Reinigungsprozesse, Handreinigung, die Dinge statt. Oft ist es aber auch so, dass natürlich noch Gerätschaften oder Equipment vielleicht noch mit bevorrätigt wird in der Personalschleuse. Und diesen ganzen Prozess, Personen sind natürlich auch ein Kostenfaktor fürs Unternehmen, muss unterstützt werden, muss optimal gestaltet werden. Wenn sich da die Mannschaft staut in der Personalschleuse und nicht an die Maschine kann, nicht an den Prozess kann, ist es schlecht. Ja, also es ist wirklich, ich sag mal, schon ein zentraler Punkt. Wir kommen aber manchmal in Projekte, wo dem relativ wenig Platz zugesprochen wird. Ja, die Produktionsanlagen stehen im Fokus, erstmal in der Entwicklung, die Anlage muss reinpassen und dann haben wir dann noch so einen kleinen Raum, das soll die Personalschleuse werden. Und wir kommen meistens dann da dazu, wenn es heißt, so, die muss jetzt optimal genutzt werden, wir müssen den Raum einrichten, da müssen ganz, ganz viele Mitarbeiter rein. Das ist dann immer unser Puzzlespiel im Projektgeschäft.
Ich wollte nämlich gerade fragen, von welchen Größen sprechen wir? Was ist so das Kleinste, was ist so das Größte an Quadratmetern?
Also das härteste war tatsächlich mal eine Personalschleuse mit 1,2 Quadratmeter Grundfläche.
Wie viele Leute mussten da rein?
Theoretisch 11.
Ja. Tetris.
Also das war wirklich Tetris, oder ich habe es immer verglichen mit so einem Waschbereich in so einem Camper, ja, wo eigentlich wirklich jede Ecke ein bisschen eine Funktion hat.
Ja.
Das war wirklich das Minimum, sage ich mal, und sonst kann es natürlich auch in Bereiche gehen mit Hunderten von Personen. Also das gibt es natürlich auch am anderen Ende, wo natürlich dann Gangbreiten für Fluchtwege, auch der ganze Personenverkehr muss unterstützt werden, eine ganz andere Hausnummer ist.
Ein eigenes System dann.
Genau. Was wir dazwischen viel erleben, was das Ganze dynamisch macht, viele dieser Reinraumbetriebe sind ja dynamische Branchen. Das heißt, es sind Produkte, die im Trend liegen, die sich weiterentwickeln. Kommt nochmal eine Schicht dazu, kommt eine Linie dazu. Also was wir oft haben, ist das Atmen dazwischen. Das heißt, man startet mit einer gewissen Größe. Nach 2 Jahren müssen wir die Kapazität steigern, verdoppeln. Also das erleben wir häufig. Wir haben selten den Fall, dass ein Kunde anruft und sagt, das ist viel zu groß geplant, wir brauchen das nie. Sondern in der Regel ist es nach 1, 2, 3 Jahren, wir müssen nachrüsten, wir brauchen mehr Plätze, wie können wir das jetzt gestalten?
Okay.
Und da haben wir auch bei Produkten Eigenschaften, wo wir nachverdichten können. Wo wir sagen, man kann jetzt nochmal, man kann die Garderobe nachverdichten, wir kriegen nochmal ein paar Overalls mit rein. Einfach, dass wir dem Kunden eben die Flexibilität bieten, mitzuwachsen.
Ja, das ist doch super. Also so ein Add-on-System.
Genau. Also das ist eines der, ich sag mal, der Trends, die es da gibt, dass man flexibel ist für Kapazitätserweiterungen.
Ist das das Hauptproblem?
Ja, häufig. Also mal fehlende Flexibilität ist ein Problem.
Ja.
Das kann sein im Bezug auf weitere Mitarbeiter, die hinzukommen. Es kann aber auch sein, über die Zeit verändert sich das Bekleidungskonzept. Man merkt, wir brauchen noch mal hier eine andere Kopfhaube, wir brauchen da was anderes. Und wenn ich dann natürlich ein sehr starres Einrichtungssystem habe, das sich nicht mit verändern kann, das nicht ein bisschen adaptiv ist, dann bin ich natürlich gefangen. Ja, dann kommt es zu so Dingen, dass der Kollege, der XXL hat, der muss sich den Overall mitbringen, weil ich habe in der Personalschleuse keinen Platz für ihn. Okay. Ja? Und das sind so Dinge, ja, wo ich natürlich sage, lass uns ein bisschen Flexibilität, ein bisschen Reserve mit einplanen, ja, dass wir auf sowas reagieren können. Ja.
Verändern sich die Bedingungen an eine Personalschleuse auch durch veränderte Regularien in einem Reinraum? Mhm.
Das ist tatsächlich der Fall. Wir hatten da zuletzt natürlich im GMP-Bereich den Annex 1 ja, als wirklich neue Richtlinie, die zu beachten ist. Und da ist tatsächlich spezifisch zu finden auch Dinge, die in die Personalschleuse mit reinspielen. Es wird da konkret zum Beispiel hingewiesen, wie muss die gestaltet sein, um Partikelemissionen zu verhindern? Mhm. Wie muss das gestaltet sein, dass es den Reinigungsprozessen widersteht? Mhm. Aber auch so ein paar Details, dass plötzlich halt in Bereichen, die in C übergehen, GMP C, keine privaten Socken mehr vorhanden sein dürfen. Ja, also es gibt so konkrete Vorgaben, die plötzlich dann auch Kunden dazu bewegen, Mensch, wir müssen da nochmal einen Sockenspender anbieten oder...
Also man geht quasi in Unterhose rein und das ist das Einzige, was man quasi genau, von sich noch behalten darf.
Wäre da noch die private Unterwäsche das Einzige, was noch behalten werden
Gibt darf. Es tatsächlich auch Reinräume, wo das nicht gegeben ist?
Gut, das hängt dann von der Reinraumklasse ab. Ne? Also okay, ist einmal natürlich die Frage, wird der Reinraum genutzt für eine GMP-Produktion, für eine Pharmaproduktion? Ja. Unterliege ich diesen Richtlinien? Wird das vielleicht für einen technischen Reinraum genutzt? Habe ich da ganz andere Themen, wo ich vielleicht sage, Mikrobiologie ist nicht mein Thema, aber vielleicht Verbotsstoffe, keine Silikone, keine Fette, keine anderen Emissionen, keine Kunststoffe, die irgendwas ausdünsten. Ja, das kann im technischen Reinraum ein ganz großes Problem sein. Mhm. Da ist aber die Mikrobiologie, sag ich mal, der Keim wäre da nichts Problem, sondern andere Sachen. Und das gilt es eben immer zu berücksichtigen, ist für uns dann auch so ein Thema bei der Möbelgestaltung oder beim Bau der Personalschleuse. Was darf ich an Material nehmen, was darf ich nicht nehmen, wie muss es designt sein? Da muss man sich schon sehr auf die Kundenbranchen einlassen.
Hast du ein Spezialgebiet da nochmal für technischer Bereich, Lebensmittelbereich oder pharmazeutischer Bereich? Ist da eins so dein Steckenpferd oder machst du alle drei?
Also im Prinzip mache ich alle drei. Gut, wir sind ein Familienunternehmen. Ich bin die dritte Generation.
Okay,
insofern
du machst alle drei.
Muss ich da ein bisschen Generalist sein. Klar, wo sich viel natürlich verändert, ist schon auch der technische Reinraumbereich. Mhm. Also immer, da haben wir Nutzung eben, was in Optik, Halbleiter, Batteriefertigung angeht, was dann Rein- und Trockenräume sind. Mhm. Also ein bisschen, wo sich jetzt auch gerade viel verändert, wo viel investiert wird. Und da lernen wir ständig dazu. Ja, also da gibt's natürlich auch Dinge, die lernst du im Projekt. Ja, okay. Also das ist, oder du kommst vor eine Fragestellung und musst dann nachträglich eine Lösung finden.
Was war das Letzte, was du auch neu gelernt hast? Oder was auch du neu gelernt hast?
Also gerade wenn man so diesen Bereich Batteriezellproduktion eben kennenlernt, dort habe ich ja natürlich mit Gefahrstoffen zu tun. Das heißt, die Mitarbeiter, die dort arbeiten, tragen Schutzkleidung. Das heißt, ich brauche spezielle, Lagermöglichkeiten für die Schutzkleidung. Mhm. Ich muss die Akku-Packs, diese Atemschutzgeräte im Prinzip laden können. Also das muss individuell sein. Und dann sind die Gebäude oft auch so vom Emissionsschutz gebaut, dass Medien, zum Beispiel Abwasser, nicht im Boden abgeführt wird, sondern nach oben gepumpt wird mit einer Hebeanlage. Aha. Das heißt, wir richten so eine Personalschleuse ein. Wir haben dort einen Waschtisch, wo man sich die Hände waschen kann. Und der muss sehr groß gebaut sein, um diese Hebeanlage zu beheimaten. Ja. Ja, also okay. Das sind so ein bisschen Besonderheiten, die man dann aber auch im Projekt mit dem Kunden eben klärt und natürlich eine gewisse Flexibilität mitbringen muss, da dann einzugehen und sich auch anzupassen an die Gegebenheiten.
Also wir hören, Personalschleuse ist nicht gleich Personalschleuse.
Nein. Also die Standardlösung gibt es leider nicht. Also das wäre ja auch...
nicht wie die Umkleidekabine bei H&M.
Genau. Also da sind wir schon, wie gesagt, wir haben einen guten Baukasten. Also wir haben im Prinzip ein Know-how, wir haben unterschiedliche Materialien und dann geht es wirklich individuell auf den Kunden ein mit dem Konzept.
Wie können wir uns das vorstellen? Das heißt, Kunde XY aus einem der drei genannten Bereiche meldet sich bei dir, such dir mal einen aus, welchen Bereich?
Sagen wir mal gerade ein Pharmazeut.
Ne? Okay, der sagt, ich brauche hier eine Personalschleuse für wie viele Menschen?
Sagen wir mal für 40 Mitarbeiter.
Und dann fängst du direkt an, fragst du, wie viel Platz haben wir und fängst direkt an zu planen.
Also es ist eigentlich so, dass wir fünf Themenbereiche erstmal abfragen. Mhm. Klar, es kann sein, er hat schon Layout. Ja, es gibt Räumlichkeiten, die sind gegeben. Also das Erste, womit wir eigentlich anfangen, sind die raumspezifischen Aspekte. Mhm. Ja, also alles, was sich um den Raum dreht. Haben wir ein Layout oder sind wir frei? Kann ja auch sein, er ist schon recht früh im Prozess und sagt, Mensch, wir sind da noch flexibel, planen wir mal das Ideale und dann berücksichtigen wir das. die Regel ist eher so, wir haben diesen Raum zur Verfügung, jetzt gucken wir mal, wie wir es nutzen. Also die erste Frage, wir stellen sehr viele Fragen, ist alles, was mit dem Raum zu tun hat. Mhm. Wie ist der Raum? Gibt es spezielle Lüftung? Gibt es da irgendwelche Fluchtwege? Gibt es vielleicht Versätze im Boden? Wie ist der Übergang von Wand zu Boden? Also die Bauaspekte, das ist der ganze erste Themenkomplex, dass wir einmal wissen, ja, auf welchem Blatt Papier, in welchem Spielfeld bewegen wir uns.
Okay. Mhm.
Dann geht es natürlich ganz stark aufs Personal ein. Das heißt also gerade die 40 Personen, die du genannt hast. Dann stelle ich natürlich immer Fragen, ja, ist das gesamt über den Tag oder haben wir Schichten? Wie verteilt sich das über die Schichten? Haben alle 40 Mitarbeiter die gleiche Aufgabe? Da gibt es vielleicht QS-Personal, Kontrollpersonal, was nur fallweise mal reingeht oder auch externe Personen. Das heißt, haben wir unterschiedliche Aufgabenfunktionen, die vielleicht unterschiedliche Bekleidung oder unterschiedliche Berücksichtigung benötigen. Also diese ganzen Personenaspekte, treffen sich die Leute im Schichtwechsel an der Maschine oder in der Personalschleuse. Mhm. Wenn natürlich ich sag mal, 2x20 Leute, 40 Leute in diesem Raum sind, ist es anders, als wenn nur 20 maximal
richtig,
da sind.
Ja. Ja.
Also dieses Personenthema. Dann haben wir alles, was natürlich mit der Bekleidung zu tun hat. Nutzt der Kunde Mehrwegbekleidung, Einwegbekleidung? Welche Artikel gibt es da? Wie müssen die vielleicht entsorgt werden, weil da ein hochpotenter Wirkstoff drauf sein kann? Mhm. Also alles, was so mit dem Bekleidungsthema zu tun hat. Und wenn wir jetzt eben zum Beispiel dann gesagt bekommen, ja, wir haben 4 Größen Overalls, würden wir versuchen, in der Planung 5 oder 6 Größen unterzubringen, dass wir einfach diese erwähnte Flexibilität mit einplanen. Also wir hatten im Prinzip Raum, Personal, alles was Bekleidung angeht. Mhm. Dann gibt es natürlich auch noch den Prozess, der im Reinraum stattfindet. Mhm. Also das kann dann auch bedeuten, der Kunde hat einen Biosafety-Level, hat also zum Beispiel einen biologisch sensiblen Prozess da drin, wo ich sage, die Mitarbeiter müssen gesondert sich die Hände waschen, wenn sie rausgehen. Also es gibt vielleicht nochmal eine gesonderte Reinigungsfunktion. Oder es gibt einen Prozess, wo vielleicht ein Gefahrstoff freigesetzt werden kann, dann brauche ich in dieser Personalschleuse eine Havariedusche oder so.
Also eine Schleuse in der Schleuse quasi.
Genau, also gibt es da irgendwas, was vielleicht für uns jetzt nochmal zu berücksichtigen ist? Oder müssen da dann Feuerwehrleute in einem speziellen Schutz einfach reinlaufen können? Dann brauche ich nochmal ein Fluchttor für die oder sowas. Mhm. Also es sind so Dinge, die aus dem Prozess rauskommen. Und abschließend ist natürlich noch die Frage, wie sind die Materialwege? Das heißt, wie entsorge ich den Abfall? Habe ich vielleicht doch, normalerweise sollte man ja die Materialwege getrennt führen, aber oft gibt es eine Übergabe einer Probe, eine Rückstellprobe, die in der Personalschleuse übergeben wird. Oder vielleicht eine Dokumentation, die über die Personalschleuse ein- und ausgebracht wird. Also sowas kann auch nochmal sein. Gibt es ein Übergabefach? Gibt es was Abschließbares für eine Probe und solche Sachen? Das sind eigentlich diese 5 Fragen, Katalogbereiche, Themenbereiche, die wir abklopfen. Mhm. Und dann haben wir ganz, ganz viel Infos. Und dann geht es für uns eigentlich dran, wie können wir das jetzt umsetzen, wie können wir das Konzept aufbauen.
Und die Hauptmaterialien oder das Hauptmaterial ist Edelstahl?
Prinzipiell im Bereich der, wenn wir jetzt bei unserem Pharmazeuten sind, wäre aus unserer Sicht einsetzbar HPL. Das ist so ein Hochdrucklaminat, also ein Verbundwerkstoff oder Edelstahl. Mhm. Wir beschäftigen uns mit beiden Materialien intensiv, wir verarbeiten beide Materialien und beide haben ihre Vorteile. Wir müssen aber sagen, wenn wir, je höher die Ansprüche der Reinraumklasse werden, das heißt, je höher das Reinraumniveau wird, dort bin ich irgendwo an einem Punkt, wo ich eben vom HPL auf den Edelstahl wechseln muss.
Ja, auch auf dem Boden, ne?
Gut, den Fußboden selber haben wir ja mit anderen Materialien belegt. Also der ist in der Regel nicht Teil unseres Lieferprogramms, nenne ich es mal. Da habe ich ja auch Anforderungen mit Ableitfähigkeit und mit, ich sag mal, Reinigbarkeit, mit vielleicht mit Rotschämmung. Also das sind Spezialgewerke, wo wir weniger mit Kontakt haben. Aber natürlich die Oberflächen, die Reinigbarkeit unserer Oberfläche ist entscheidend. Ja. Und du hast ja auch, je weiter du in die höheren Reinraumklassen gehst, auf aggressivere Reinigungsdesinfektionsmittel. Ja. Und da ist natürlich schon so, da muss das Material geeignet sein. Es sollte auch nicht zu sehr altern durch diese Reinigungsprozesse. Und da sagt man, das ist mal ein gewissen Punkt, wo einfach der Edelstahl dann Vorteile hat.
Ja, absolut. Ja. Empfehlt ihr andere Firmen, seid ihr vernetzt, dass ihr sagt, hey, wir wissen aus Erfahrung, mit den Materialien habt ihr da, also oder mit diesem Putzmittel habt ihr da die besten Chancen, mit dem habt ihr das?
Also da ist natürlich die Lounge so ein ideales Beispiel für Networking. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Du hast immer wieder mal Themen, wo vielleicht jemand gerade sagt, Mensch, Verträglichkeit von dem Desinfektionsmittel mit dem Werkstoff. Ja. Habt ihr da eine Information? Habt ihr das schon probiert?
Ja.
Also das ist ein ganz wichtiges Element. Oder dass du einen Übergang zu Wänden, zu Böden, dich da abstimmst. Das ist auch im Projektgeschäft so ein Thema. Reinraumfläche ist ja immer knapp. Ja, du hast eigentlich nie zu viel davon. Und wenn du dann in so einem Projekt einen guten Kontakt zum Reinraumbauer, zum Wandbauer hast beispielsweise, mhm. ja, der Wanddecke und das, die ganze Einhausung macht, dann kann man sich auch abstimmen. An der Wand ist eine Rückluft, an der Wand ist ein Möbel. Mhm. Also das ist, je mehr... Ich sag mal, die Produkte ist die eine Seite. Wir machen ja viel Projektmanagement. Wir sind im Projektgeschäft. Und mhm. da ist eigentlich Kommunikation, Information essentiell.
Ja. Wie eigentlich überall im Leben, ne?
Wie eigentlich überall. Du hast nicht immer alle Informationen. Ja, du kannst manchmal Informationen auch ein bisschen aus Erfahrungswissen kompensieren. Mhm. Aber je mehr du natürlich hast an Informationen und je mehr man sich dann auch gegenseitig hilft, ja, in so einem Projekt, umso schöner läuft's, umso besser läuft's.
Jetzt hast du gesagt, es gibt natürlich zwischen den drei Bereichen, die ihr bedient, große Unterschiede. Und in der Technik, da wandelt sich ja alles gerade so unheimlich schnell. Was denkst du, wird sich da in den nächsten Jahren noch verändern, was ihr vielleicht auch berücksichtigen müsst, solltet?
Also zum einen sehe ich da einen Trend drin, dass sicherlich, wenn es um Sauberkeit, Hygiene, klar, aber auch um technische Sauberkeit geht, dass einfach, so wie sich die Technologie verändert, die Ansprüche noch höher werden. Also das merken wir tatsächlich, wo wir, ich sag mal, früher schon froh waren, wenn wir eine Einrichtung aus Edelstahl hatten. Sind wir mittlerweile ganz stark mit Oberflächen beschäftigt. Also welche Oberflächen haben wir und wie sind die gestaltet? Und wir haben beispielsweise letzte Woche bei uns eine Reinigungsanlage in Betrieb genommen, wo wir Edelstahlteile aufreinigen, bevor wir sie dann montieren zum Endprodukt. Okay. Ja, also welche Verunreinigung hat eine industriell produzierte Schraube an sich?
Ja. Ja?
Und das ist so ein Trend, dass da die Ansprüche höher werden, einfach weil auch die Technologie, die dahinter ist, feiner, sensibler, hochwertiger wird. Ja. Und gut, was natürlich für viele so ein bisschen die Frage ist, wo die künstliche Intelligenz reinspielt.
Ja. Ja.
Das ist sicherlich noch für viele, jeder spielt so ein bisschen rum mit ChatGPT, mit DALL-E und ne. Mhm. Also ich habe auch mal DALL-E gefragt, wie schaut denn die Personalschleuse der Zukunft aus?
Und was kam raus?
Es sah schon futuristisch aus, aber es war zum Beispiel ein kleiner Blumentopf mit einem grünen Pflänzchen mit im Bild. Ja. Was du jetzt
ein Pharmazeut
in einer Personalschleuse nicht unbedingt hinstellst.
Vielleicht war das Pharmazeutische dann das Problem, weil er dachte hier,
das ist vielleicht
Phytotherapie.
Genau. Also das ist, ich denke mal, was, wo jetzt jeder im Blick behält und wo aber auch viel verändern wird, ganz viel mit Sicherheit. Ne? Also weil, ob das Anlagen sind, die dann plötzlich eben anders ausgewertet werden können oder wir vielleicht sogar beim Design gewisse Dinge, bei der Gestaltung gewisse Dinge automatisiert ablaufen lassen können. Also da heißt einfach offen sein, Dinge ausprobieren und gucken, wo uns die Reise hinführt.
Spannend. Bist du hier schon einer KI begegnet auf der Messe bisher?
Ich habe mit den Kollegen mit Siemens ein bisschen noch ein Gespräch. Die haben mir so ein bisschen gezeigt, was tatsächlich sie heute bieten mit Systemen, die den Stromverbrauch von Anlagen auswerten. Mhm. Also war ein interessantes Gespräch. Ich habe einen Kühlschrank beispielsweise oder eine Tiefkühltruhe. Und zu Hause hat man das Eis drin. Der Pharmazeut hat vielleicht einen teuren Wirkstoff da drin. Und im Endeffekt wertet sein System oder das System von Siemens da diesen Stromverbrauch kontinuierlich aus. Und man kann daran erkennen, hoppla, das Aggregat kann ein Problem laufen und ich kann dann reagieren, bevor ich ein Problem bei der Temperatur habe.
Sehr nachhaltig.
Na, und das sind diese Dinge, also ich denke da, wir haben eine Flut von Daten heutzutage. Mhm. Die Frage ist immer, wie kann ich sie auswerten, wie kann ich sie beobachten, was sagen die Daten?
Brauche ich auch alle Daten?
Brauche ich sie alle, ja, habe ich zu viel? Der Mensch hat die Intuition, ja, und die KI hat natürlich Rechenpower im Hintergrund, die das vielleicht anders machen kann.
Und
ja.
Wie schaffen wir es gemeinsam Hand in Hand mit KI, uns das zu nutzen, mit dem, was der Mensch zu bieten hat.
Genau. Also das ist wirklich die große Frage. Und also das kann man positiv sehen und muss sich einfach damit beschäftigen, ganz klar.
Spannend. Christoph, ich danke dir. Ganz neue Einblicke in die Personalschleuse.
Ja, ich hoffe doch. Ich danke auch für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Das war Reingehört, der Podcast der Reinraum- und Prozesstechnik. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Und wenn Sie keinen Podcast mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie Reingehört in Ihrer favorisierten Podcast-App und bewerten Sie uns gerne mit 5 Sternen.